Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tech Talk. Neben mir steht Daniel Meixner, der mich auf eine ziemlich gute Idee gebracht hat. Er hat nämlich einen Weg gefunden, wie man entwickeln kann, ohne seinen eigenen Produktivrechner dafür hernehmen zu müssen, nämlich in der Cloud. Und da bietet uns Azure einen ziemlich guten Weg, um mal eben unsere neuesten Tools zu testen, auszuprobieren und das auf einer wahnsinnig guten Maschine. Von überall auf der ganzen Welt kann man mit jeder Maschine eigentlich da drauf gehen. Wie bist du darauf gekommen?
Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, aber es liegt ja nahe. Ich meine, wir haben virtuelle Maschinen in der Cloud. Wir haben Templates für virtuelle Maschinen in der Cloud. Wir haben sogar ein Template für virtuelle Maschinen mit unserer Entwicklungsumgebung in der Cloud. Das heißt, eigentlich ist es ja ein ganz nettes Szenario, einfach mal eine virtuelle Maschine in der Cloud hochzuziehen und zu sagen, hey, ich habe da eine andere Entwicklungsumgebung, als ich lokal habe, vielleicht die nächste Version, die ich lokal in meinem Unternehmen noch gar nicht ausgerollt habe. Einfach mal ausprobieren, virtuelle Maschine hochfahren,
ist das remote entwickeln. Virtual Machine, ist das nicht langsam?
Kommt darauf an, wie die virtuelle Maschine ausschaut. Also ich habe hier einen schönen Laptop, den mag ich wirklich, der X1 von Lenovo. Problem mit diesen Laptops ist halt meistens vielleicht langsamere Festplatten, kleinere Festplatten, wenig Hauptspeicher, vielleicht auch langsamer getaktete CPUs. In der Cloud ist ja so, dass ich letzten Endes die Hardware-Konfiguration wählen kann und dann demzufolge sagen kann, ich will eine echt fette Maschine, eine, die ich mir physikalisch gar nicht leisten könnte. Oder ich will eben eine, die genauso ist wie mein lokaler Rechner. Aber wieso sollte ich das tun, wenn ich da auf eine echt dicke Maschine zurückgreifen kann?
Ja, ein typisches Szenario ist auch, Entwickler in Unternehmen haben meistens nicht unbedingt Admin-Rechte, sondern kriegen vordefinierten Rechner und können da gar nicht alles mal ausprobieren und installieren, sondern sind so ein bisschen eingeschränkt. Und das löst diese Einschränkung so ein bisschen auf, ne?
Absolut. Also letztlich bin ich natürlich, wenn ich mir eine virtuelle Maschine in der Cloud anlege, bin ich da Admin. Ich kann da machen, was ich will. Drauf installieren, was ich drauf installieren will. Ich bin eigentlich nur dadurch eingeschränkt, dass es natürlich an irgendeiner Stelle auch mal abgerechnet wird. Aber der Punkt ist ja, und das ist genau der Witz, dass ich ja weiß, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die eine MSDN Lizenz haben, MSDN-Abo haben, demzufolge natürlich Visual Studio betreiben dürfen, gerade auch im Unternehmenskontext. Und mit der MSDN-Lizenz ist es ja so, dass ein gewisses Budget an geschenktem Guthaben auf Azure quasi mitkommt. Das heißt, man hat da meinetwegen, ich weiß jetzt nicht genau den Preis, aber ich glaube irgendwie 100 Euro oder sowas im Monat verfügbar, was man auf Azure einfach quasi nutzen darf. Und es ist auch nicht so, dass man das sich irgendwie ausbezahlen kann oder dass man das irgendwie ansammeln kann, sondern das ist quasi nach einem Monat, entweder man hat es verbraucht oder es ist weg. Ja. Und ich aus vielen Gesprächen mit Entwicklern weiß ich, dass die eigentlich gar nicht recht wissen, was sie damit sollen. Die wissen, okay, ich kann da irgendwie eine Website anlegen in Azure und die kostet dann vielleicht ein bisschen Geld oder wahrscheinlich auch gar nichts, weil wir die ja auch kostenlos anbieten und die können ein bisschen mit den ganzen Cloud-Services rumspielen und das machen sie ja, aber darüber wirklich diese 100 Euro zu verbrennen, nur zu Testzwecken, da muss man schon sehr viel Compute-Last draufkriegen, was man normalerweise zu Testzwecken nicht einfach so draufkriegt. Wenn man jetzt eine virtuelle Maschine sich hochzieht, hat man die Möglichkeit natürlich dann ganz gezielt auch zu sagen, okay, ich wähle vielleicht ein bisschen eine größere Instanz, dann ist sie entsprechend schneller und im Gegenzug, na gut, dann verbrenne ich halt mein Azure-Guthaben, aber besser ich verbrenne es so, als wenn ich es gar nicht nutzen würde.
Aber es ist nicht so, dass ich plötzlich über dieses Guthaben hinausgehe und dann plötzlich bezahlen muss.
Haha, das wäre natürlich jetzt der Trick. Ja. Aha, teuflisch. Teuflischer Plan. Nein, standardmäßig ist es so, dass wenn man einen MSDN-Account hat und im Azure-Portal unterwegs ist, dass dann erstmal eine Kostenbegrenzung ist bei genau 0 Euro. Das heißt, ich kann zwar mein Guthaben verbrennen, dass ich jeden Monat einfach so habe mit meinem MSDN-Abo, aber es ist nicht ohne weiteres möglich, dann in den Bereich zu kommen, wo ich draufzahlen muss. Dazu muss ich mich aktiv wirklich im Portal freischalten und sagen, ja, ich bin jetzt bereit, auch hier wirklich Geld zu lassen und selber beizusteuern. Das heißt, für den Entwickler ist es gefahrlos. Ich kann hier einfach mal anfangen, in der Cloud zu rechnen, die virtuellen Maschinen zu nutzen und muss aber nicht gleich damit rechnen, dass dann schlagartig meine Kreditkarte belastet wird.
Ja, wenn ich die VM gerade nicht brauche, dann fahre ich sie einfach runter. Und dann wird sie nicht aktiv, kostet sie nicht aktiv Geld. Der Speicher kostet ein bisschen Geld, aber das ist echt harmlos.
Ja, absolut.
Und kann sie runterfahren für ein paar Tage und nach ein paar Tagen brauche ich die Maschine wieder, fahre sie wieder hoch und dann wird wieder abgerechnet.
Das Ganze könnte man sogar auch automatisieren. Also wer das jetzt noch ein bisschen weiter treiben will, dieses Hoch- und Runterfahrspiel, und das ist ja absolut sinnvoll. Ich meine, genau dafür gibt es die Cloud, um hier diese Elastizität reinzukriegen, um nur dann wirklich Kosten zu produzieren, wenn ich auch was tue. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich fange jeden Morgen um 10:30 das Entwickeln an, ich bin ja schließlich Entwickler, und höre abends um 8 auf, könnte ich mir ein Skript schreiben, dass genau zu dem Zeitpunkt die Maschine eben hoch und runter fährt, oder ich mache das eben in dem Moment, wo ich auf die Arbeit komme, logge ich mich ins Azure-Portal ein, drücke auf Maschine bitte starten, dann dauert es halt ein paar Augenblicke, bis die Maschine wirklich verfügbar ist, solange wie es halt dauert, um einen PC hochzufahren, der komplett abgeschaltet ist.
Dann zeig mal, wie es geht.
Ja, ich bin ja hier schon im Azure-Portal. Dieses Portal sieht man dann, wenn man auf portal.azure.com geht. Die URL sieht man hier oben nochmal. Ich kann sie nachher auch nochmal unten unter den Text drunter schreiben, dass man es leicht erreicht. Was ich jetzt natürlich habe, ist, ich habe mir schon einen Account angelegt im Azure-Portal. Das ist relativ einfach. Also das sollte wirklich jeder hinkriegen. Letztlich ist es eine Verknüpfung des Portals mit der Live-ID oder mit der MSDN lizenzierten Live-ID gewissermaßen. Also das heißt, man muss diesen Account einmal sich anlegen. Das ist aber nichts, worüber man stolpern wird. Zeige ich jetzt nicht, weil es eigentlich ziemlich unspannend ist. Dann ist man in diesem Azure-Portal und da sehe ich dann alle meine Ressourcen, die ich zur Verfügung habe und alles, was ich im Azure-Portal grundsätzlich anstellen kann. Es gibt auch ein altes Azure-Portal. Das heißt dann nicht portal.azure.com, sondern hat eine andere URL. Das hier ist jetzt das neue Portal und ich mache es jetzt extra mal im neuen, weil ich natürlich davon ausgehe, dass das Neue jetzt in Zukunft das ist, worüber man potenziell mehr abwickeln wird. Was ich hier auf der Startseite sehe, ist erstmal alle die Ressourcen, die ich irgendwann angelegt habe, die ich eben auf der Startseite verknüpft habe. Ich kann hier beliebig customizen und das anpassen, so wie es mir gefällt. Ich lasse es jetzt mal so, das ist auch gar nicht so wahnsinnig spannend, was man hier sieht. Ein, was ist vielleicht spannend, das ist hier unten dieser Bereich, wo man sieht, okay, wie viel Geld habe ich eigentlich noch übrig an den verbleibenden Tagen im Monat? Ich habe ja gesagt, ich habe einen gewissen
Kontingent?
Ein gewisses Kontingent, vielen Dank. Ich habe schon überlegt, was ich jetzt sage. Kontingent ist genau das Wort, um das es geht. Ich habe ein Kontingent an Geld, was ich verbrennen kann pro Monat und diese 72,10 € stehen mir jetzt noch die nächsten 16 Tage zur Verfügung. Das heißt, ich kriege ja immer einen ganz guten Status und sehe, wann ich irgendwann mal Richtung Null laufe. Und jetzt kann ich also sagen, okay, die 72,10 €, die möchte ich noch gar verbrennen. Ich möchte jetzt einfach eine neue virtuelle Maschine anlegen. Und dann gehe ich hier auf dieses Plus. Plus heißt immer irgendwas Neues anlegen. Ich kann hier unterschiedliche Services und Dienste wählen, die mir hier in Azure angeboten werden. Was mich jetzt natürlich interessiert, ist eine virtuelle Maschine und die finde ich unter Compute. Und hier werden jede Menge vordefinierte Templates schon mal angezeigt. Das heißt, ich könnte hier virtuelle Maschinen auch auswählen, die zum Beispiel einen Windows-Server installiert haben. Ich könnte irgendwelche Linux-Server, Ubuntu sehen wir hier, auswählen und so weiter. Es gibt da jede Menge. Wenn ich hier runterscroll, werde ich feststellen, okay, momentan schaut die Menge der verfügbaren virtuellen Maschinen noch sehr übersichtlich aus, liegt aber daran, dass hier wirklich nur eine Handvoll angezeigt wird. Viel mehr finden sich dann hier unter dem Marketplace. Und hier kann ich dann wirklich nochmal wahnsinnig viele auswählen in diesen unterschiedlichen Kategorien. Also auch die, die hier auf dem ersten Blick abgebildet sind, sind nicht alle. Man könnte sich jetzt hier durchhangeln und dann die raussuchen, die man wirklich will, aber geht typischerweise wesentlich schneller, wenn ich hier oben einfach mal Windows 10 eingebe. Und dann sehe ich hier schon, okay, ich kriege hier eine Version, die nennt sich Visual Studio Enterprise 2015 RC. Das ist schon mal gut. Das ist die aktuelle Version, die öffentlich verfügbar ist von Visual Studio, eben der Release-Kandidat von Visual Studio 2015. Wir haben jetzt gelernt, dass es gar nicht mehr so lange dauert, bis dann auch die finale Version da ist. Ich gehe davon aus, dass wir dann auch wieder ein entsprechend upgedatetes Template haben. Und wir sehen, dass das Ganze läuft auf Windows 10 Enterprise, natürlich im Preview-Build 1074. Von daher haben wir hier eine Preview natürlich auch des Betriebssystems und ich glaube, das ist genau der Punkt, der es jetzt spannend macht. Wir haben jetzt quasi alles, was jemand braucht, der sich mit Applikationsentwicklung für Windows 10 auseinandersetzen will, in einem Template auf Azure. Ja. Sprich, ich kann das Ganze jetzt hier anwählen und kann dann einfach schon sagen, okay, bitte mal danach suchen. Ich finde hier mein Template und kann anfangen, hier die virtuelle Maschine zu bauen.
Ja, hervorragend. Und das Ganze dauert wie lange, wenn ich das jetzt hier mache? Wenn ich diese Maschine jetzt hier anlege, wann ist die fertig?
Ich kann darauf warten. Also wir könnten es live machen.
Ja.
Ich will noch ein paar Konfigurationsschritte zeigen, ja, die, glaube ich, noch relativ relevant sind. Von dem Punkt, wo ich auf Create drücke, bis zu dem Punkt, wo ich mich einloggen kann, vergehen keine 5 Minuten, würde ich sagen.
Wow. Ja, jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn man das händisch machen will, Betriebssystem aufsetzen, Tools installieren, SDKs installieren und so weiter, da vergeht schon mal ein halber Tag, bis das alles fertig ist, seine Umgebung eingerichtet. 5 Minuten versus halber Tag, unglaublich günstig.
Ne? Ja, ist absolut schnell. Und ich kann es natürlich auch beliebig oft machen. Das heißt, ich habe dann beliebig viele unterschiedliche virtuelle Maschinen. Also das ist wirklich, es ist einfach der Hit, wenn man sich hier ein paar Konfigurationen anlegt. Ich sage gleich noch was, wenn es dann darum geht, damit zu arbeiten. Bevor ich das tue, sage ich hier einfach mal Create, was uns zu dem Punkt bringt, wo wir dann wirklich die virtuelle Maschine ein bisschen näher bezeichnen. Ich würde jetzt den Hostnamen anwählen. Ist vollkommen klar, dass ich natürlich die Maschine irgendwie ansprechen muss. Ich nenne die jetzt einfach mal DMX TechTalk TT Visual Studio 2015. Es bietet sich an der Stelle kleiner Tipp, hier irgendwie eine Art von Name Convention sich auszudenken, dass man die virtuellen Maschinen auch wieder erkennt. Das heißt, es bietet sich natürlich an, Betriebssysteme oder meinetwegen die Software, um die es einem geht, vielleicht irgendwie im Namen auch wieder zu spiegeln, wie im Fall von VS 2015 jetzt natürlich auch geschehen. Ich brauche natürlich einen Usernamen, klar, weil ich mich irgendwie einloggen will auf der Maschine. Und ich brauche ein Passwort, auch das sollte eigentlich klar sein.
Das Passwort ist geheim.
Genau, geheim 123. Und jetzt ist natürlich, also vielleicht noch so viel, hier User und Passwort ist die Standardkonfiguration. Also das heißt, das ist dann der Administrator, der auf dem System drauf ist. Ich kann natürlich danach noch beliebig weitere Nutzer hinzufügen. Sage ich auch gleich noch einen kleinen Satz dazu. Nur das ist der initiale Login-Account, mit dem ich mich einloggen würde. Und okay, jetzt wird es spannend hier. Pricing-Tier. Das ist eigentlich der Punkt, der wirklich interessant ist. Weil jetzt geht es darum, was ist eigentlich die Hardware, die unter dieser virtuellen Maschine steckt. Und was ich hier sehr schön finde, ist, dass ich unterschiedliche Konfigurationen natürlich auswählen kann, aber dass ich auch schon mal sehe, was es ungefähr pro Monat kosten wird. Also es ist natürlich immer geschätzt, weil es natürlich davon abhängt, wie viel Leistung ich letzten Endes dann auch von dieser virtuellen Maschine ziehe. Wenn ich die einfach mal durchlaufen lasse in einem relativ normalen Modus, dann sehe ich, dass diese D2-Maschine hier eben 94 Euro im Monat kostet. Wenn sie 24 Stunden am Tag rund um die Uhr läuft. Wir haben ja gerade gesagt, wir haben ein gewisses Budget im Rahmen des MSDNs. Samstag, Sonntag arbeitet manch einer gar nicht, der andere ausschließlich. Das heißt, man kann das natürlich auch an die Arbeitszeiten anpassen, dementsprechend die Maschinen hoch und runter fahren, sodass sie dann eben, wenn sie gestoppt sind, kein Geld mehr kosten.
Das muss man sich überlegen, das kostet so ein Entwicklungsrechner, sagen wir mal 1500 Euro, ein richtig guter, den man dann 2-3 Jahre benutzt und das sich mal durchrechnet, das ist schon ziemlich günstig für eine Top-Maschine, die man da haben kann.
Wobei wir jetzt, wenn man sich das anguckt, mit Dual Core und oder zwei Kernen und 7 Gig Speicher sind wir noch nicht in der Stufe, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich High-End. Da geht natürlich noch mehr. Wenn ich hier mal auf View All gehe, kann man sich angucken, was es noch für Maschinen gibt. Und da sehen wir dann schon hier unten in dem A-Bereich sind noch die, die ganz normalen Festplatten auch drin haben. Das heißt, die haben keine SSDs, sondern die ganz normalen herkömmlichen Festplatten. Wenn wir hier in diesem D4-Bereich beispielsweise sind, da sehen wir, okay, hier haben wir eine 400 Gig SSD drin, wir haben 28 Gig, 8 Kerne, klingt doch schon mal ganz gut. Natürlich geht der Preis auch dann hoch. Also ich habe hier jetzt geschätzte Kosten von 376 Euro, aber wie oft arbeite ich wirklich mit dieser Maschine? Also natürlich ist das Ziel, möglichst oft damit zu arbeiten oder wenn man sich die aufsetzt, wird man sie aufsetzen, um damit zu arbeiten und nicht, um sie nicht zu nutzen. Aber ich würde sie ja wirklich auch nur dann abrechnen, wenn ich damit arbeite. Und ansonsten kann ich sie eben stoppen. Also das muss ich aber explizit tun oder irgendwie geskriptet dafür sorgen, dass sie wirklich gestoppt wird. Und dann wird es eben nicht abgerechnet. Das heißt, ich habe mir selber für meine Zwecke eine D3 und eine D4-Maschine angelegt, mit denen ich remote arbeiten kann. Einfach damit es halt das Kompilieren ein bisschen schneller geht. Und mit Hilfe der SSD und mit 28 Gig ist das natürlich und 8 Kernen ist das natürlich schon ein bisschen was anderes als jetzt mit der Hardware, die man im Rahmen eines Notebooks beispielsweise zur Verfügung hat. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Diese ganzen D4-Maschinen und so weiter mit den SSDs, die sieht man nur dann, wenn ich als Location hier auch East US angegeben habe. Wenn ich hier als Location, gehen wir mal hier wieder raus, wenn ich hier Northern Europe zum Beispiel anlege, habe ich leider noch nicht die Möglichkeit, eine SSD-basierte Maschine zu nutzen. Das heißt, ich habe dann einfach ein bisschen andere Hardware zur Verfügung, was daran liegt, dass wir eben in unterschiedlichen Rechenzentren unterwegs sind. Wir haben ja hier mit Location quasi das Rechenzentrum ausgewählt. Hier eben die Ostküste in Amerika. Ich könnte hier auch irgendwo Northern Europe und so weiter oder Western Europe auswählen, was dann Dublin oder Amsterdam wäre. Da schaut die Hardware-Konfiguration und Verfügbarkeit teilweise ein bisschen anders aus. Deswegen stehen hier nicht alle Hardware-Konfigurationen überall auf der Welt zur Verfügung. Okay, was ich dann noch machen müsste, ist eigentlich nur noch auf Create drücken und dann wird auch schon die Maschine angelegt. Und ich zeige jetzt mal, was dann rauskommt, weil wir es hier nicht live machen, sonst müssen wir jetzt irgendwie ein paar Minuten auf die Maschine warten. Gehen wir nochmal auf den Homescreen. Wenn ich jetzt quasi auf Create drücken würde, würde ich automatisch einen Pin kriegen hier auf dem Homescreen. So einen oder so einen. Das sind quasi meine gepinnten virtuellen Maschinen. Und ich gehe jetzt hier einfach mal auf die D3-Maschine, dass wir sehen, was es da so gibt. Und zwar sehen wir hier, ganz wichtig, den Status dieser Maschine. Hier oben steht Running. Das heißt, die habe ich im Vorfeld des Tech Talks schon angestoßen, dass die eben schon läuft, dass ich mich drauf connecten kann. Ich könnte hier sagen Start, die läuft aber schon, deswegen geht es eben nicht. Ich könnte hier sagen Stopp, dann wird diese Maschine eben wieder runtergefahren, dann dauert es irgendwie eine halbe Minute, dann ist die aus. Und unten sehe ich natürlich die Auslastung. Man sieht, hier habe ich noch nicht so wahnsinnig viel drauf gemacht heute. Was ich hier machen kann, ist vor allem eben Connect klicken und mich damit dann auf die Maschine verbinden. So, klicken wir das mal. Dann sehen wir, dass jetzt eine RDP-File runtergeladen wird. Hier unten, do you want to save dieses RDP-File? Typischerweise speichere ich das dann auf dem Desktop. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ups. Und zwar ist hier das RDP-File, um das es geht. Das habe ich jetzt nicht runtergeladen, sondern eben im Vorfeld schon runtergeladen. Und bevor ich mich jetzt darauf connecten würde, würde ich einfach sagen, okay, ich würde das vielleicht gerne mal editieren, dieses RDP-File, weil hier verbergen sich noch ein paar schöne Geschichten, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. RDP ist ja Remote Desktop, das ist jetzt nicht neu, bloß für die Leute, die vielleicht noch nicht so viel damit gearbeitet haben. Zum einen kann ich natürlich hier sagen, ich möchte einen bestimmten Benutzer speichern, mit dem ich mich immer einloggen will. Hier wäre natürlich der Standard-User jetzt der User, mit dem ich mich, den ich initial angegeben habe. Ganz interessant. Es gibt hier den Bereich Display und ich kann hier sagen, use all of my monitors for the remote session. Das bedeutet, wenn ich ein Dual-Screen-System habe oder ein Triple-Screen-System, aktuell habe ich wirklich drei Bildschirme am Arbeitsplatz, das ist wahnsinnig cool, zwei 24 Zoller und daneben dieser Rechner, also drei insgesamt, dann kann ich diese drei Monitore auch nutzen für meine Remote-Session zu meinem Azure-gehosteten Entwickler-PC. Super cool, weil der Unterschied zu einem echt physikalisch lokalen System einem dann nicht mehr bewusst wird. Sonst, wenn man immer nur auf einem Bildschirm dieses Remote-System hat, dann merkt man natürlich immer, okay, man sieht dann nur an einem Bildschirm was, dann ist nicht ganz so produktiv. Wenn man das über alle Bildschirme spannen kann, ist das wahnsinnig cool, mit genau den gleichen Konfigurationsmöglichkeiten, die ich eben auch lokal habe. Und das Zweite ist das Einbinden von lokalen Ressourcen, was ich auch super cool finde. Wenn ich lokal meinetwegen eine externe Festplatte angeschlossen habe oder auf lokale Systemlaufwerke zugreifen möchte, dann kann ich das angeben, indem ich hier einfach mal More klicke und dann kann ich hier sagen, okay, welche Drives, also Laufwerke, möchte ich denn eigentlich einbinden von den Laufwerken, die ich lokal habe? Ganz wichtig. Und ich habe hier meinetwegen hier diese kleine SD-Karte. Ich kann ja sagen, alles, was noch zusätzlich an Laufwerken angedockt wird, soll dann auch in der Cloud sichtbar werden als Laufwerk. Ich könnte die C-Festplatte andocken und so weiter. Also auch das funktioniert. Und das heißt dann, wenn ich Dateien übertragen möchte, meinetwegen von der Festplatte auf die Azure-Maschinen, dann docke ich die hier einfach lokal an und kann auf die lokale Festplatte über die Maschine in Azure zugreifen. Also ist wahnsinnig komfortabel. Jetzt habe ich ja gesagt, ich habe schon was vorbereitet. Und zwar habe ich hier mich schon mal exemplarisch eingeloggt in diese virtuelle Maschine. Hier oben sieht man den Namen. Das habe ich quasi über die Remote Desktop Verbindung gemacht. Man sieht jetzt natürlich nur einen Monitor, klar, weil ich hier auch nur einen Monitor habe. Darauf ist dann, wie schon gesagt, tatsächlich auch Visual Studio installiert. Ich kann hier ein neues Projekt anlegen, eine neue App anlegen, wenn ich das möchte und kann dann ganz normal damit eigentlich entwickeln. Also von daher, wie gehabt und auch sehr performant.
Das Einzige, was auf die VM hinschließt, hindeutet, ist quasi oben die Titelleiste, die man dann auch noch ausblenden kann.
Ja, genau. Wenn wir die abgepinnt haben, dann ist hier wirklich
sehr, sehr cool.
Schaut so aus, wie es ausschauen muss.
Du hast dich auch mit deinem Daniel Meixner Account schon im Visual Studio angemeldet. Das sah man gerade rechts oben. Das heißt,
ja,
mal kurz auf. Rechts oben steht Daniel Meixner und er hat sich damit im Prinzip schon gegen auch Microsoft autorisiert und du könntest jetzt auch mit deinen GitHub oder Visual Studio Online Repositories direkt weiterarbeiten.
Genau, also das ist auch super cool natürlich in dem Moment, wo ich einen Visual Studio Online Account habe, dann liegen ja meine Quellcode-Files wenn ich sie eingecheckt habe, sowieso auf einem anderen Cloud-Server. Das heißt, die haben mit den lokalen Files bei mir auf der Festplatte sowieso nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Ich synchronisiere halt dann quasi von meinem lokalen PC in die Cloud und kann dann natürlich von dieser Cloud-VM aus auch auf diesen Visual Studio Online-Account zugreifen und kann einfach wahnsinnig effizient weiterarbeiten. Also von daher, es funktioniert tatsächlich. Hängt natürlich von der Internetverbindung ab. Jetzt, wenn ich ein Modem habe, dann ist es natürlich kein Spaß. Wenn man eine richtig dicke Internetverbindung hat, dann ist es natürlich was sehr, sehr komfortabel ist.
Ja, diese Remote Desktop Connections kann man auch so konfigurieren, dass sie zum einen wirklich Bildqualität top machen, also wirklich echt Farbendarstellung. Und man kann das tatsächlich auch reduzieren auf weniger Farben. Dann sieht es ein bisschen nicht ganz so schick aus, aber spart ein bisschen Bandbreite bei der Übertragung. Dann wird das Ganze wirkt responsiver.
Ja.
Kann man ein bisschen antunen, die Leitung noch mal ein bisschen besser machen, ne?
Jetzt, absolut. Also abhängig von der Verbindung, ist es dann nötig oder nicht. Macht natürlich mehr Spaß, wenn es gut ausschaut. Und vielleicht noch Tipp Nummer 1. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich hier als Hintergrundbild ein anderes Hintergrundbild gewählt, als ich auf meiner lokalen Maschine gewählt habe. Und der Grund ist, dass ich tatsächlich sonst Gefahr laufen würde, die zwei Maschinen zu verwechseln. Also wenn ich genau den gleichen Hintergrund hätte, dann weiß ich ja nicht mehr, wo ich mich befinde. Da muss ich immer schauen, bin ich jetzt eigentlich gerade remote unterwegs oder lokal. Demzufolge bietet sich's hier an, um zu wissen, auf welcher Maschine man ist, ein anderes Hintergrundbild zu wählen. Eben einmal blau, einmal grün. Und das Ganze wird natürlich deswegen gesynkt, oder beziehungsweise ist deswegen möglich, hier den gleichen Bildschirminhalt zu haben, weil ich hier remote auch über meine Live-ID eingeloggt bin. Das heißt, ich habe hier quasi im Remote Desktop Manager oder in dieser Remote Session meine Live-ID oder mein Microsoft-Account, meine @live.com E-Mail-Adresse angegeben zum Login. Das ist natürlich was ich konfigurieren muss als Administrator, dass es hier einen Benutzer gibt, der verknüpft ist mit dieser Live-ID. Sonst hätte es nicht geklappt, ganz klar. Ich habe ja ursprünglich nur diesen Daniel als Benutzer angegeben. Und an der Stelle der Hinweis, dass es jemanden zur Verzweiflung treibt. Der Account, mit dem ich meine virtuelle Maschine initial ausgestattet habe, das heißt, in unserem Beispiel war das eben dieser Daniel-Account, den ich angelegt habe für diese virtuelle Maschine, das ist ja der Default-Admin auf dem Gerät, dessen Benutzer-Account kann nicht verknüpft werden mit einer Live-ID. Das heißt, ich muss einen zusätzlichen neuen Benutzer anlegen, einen zweiten Benutzer auf dieser Zielmaschine. Ich würde den natürlich, wenn ich Entwickler bin, wieder zu einem Administrator machen, damit ich als Entwickler immer die Administratorenrechte habe. Und den kann ich dann mit einer Live-ID verknüpfen. Und dann funktioniert es wunderbar. Und dann wird initial auch, wenn man sich nicht dagegen wehrt, das Desktop-Hintergrundbild gesynkt und man hat plötzlich zweimal den gleichen Hintergrundbildschirm. Und deswegen sage ich es explizit dazu, es lohnt sich hier dann an der Stelle das Synchronisieren auszuschalten, dass man hier weiß, auf welchen Maschinen man tatsächlich unterwegs ist. Genau, so schaut's aus. Eigentlich eine coole Sache, oder?
Ja, wow. Dann kommen wir schon fast zum Ende. Für wen ist das jetzt relevant?
Also ich denke, es ist für alle relevant, die eine MSDN-Lizenz haben oder ein MSDN-Abo haben. Das sind die meisten Entwickler, die in Unternehmen arbeiten, weil in Unternehmen in der Regel tatsächlich auch MSDN-Abos zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses MSDN-Abos hat man die Möglichkeit natürlich, oder jeder hat eigentlich die Möglichkeit, sich auf dem Azure-Portal anzumelden mit dem MSDN-Abo, kommt ein gewisses Kontingent dazu, das man nutzen kann, erstmal ohne irgendwelche weiteren Kosten ins Leben zu rufen. Und ich denke, das ist perfekt genau für solche Szenarien geeignet, um einfach mal hier zu testen, was kann die neueste Entwicklungsumgebung von Microsoft, wie schaut das Betriebssystem aus, wie entwickle ich dafür? Oder auch, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, einfach mal einen Rechner hochzuziehen, auf dem er tatsächlich Software testet. Also ist ja vollkommen valide zu sagen, ich brauche hier einen Rechner zum Testen, ich schiebe da einfach mal meine Software hoch und schaue, wie sich das auf einer anderen Maschine verhält, damit man nicht mehr dieses It works on my machine Phänomen hat, sondern dass es wirklich eben eine neue Maschine gibt, auf der man mal die Software testen kann.
Ja, man kann sich jetzt auch zum Beispiel diese Maschine nehmen, diese kopieren, also so konfigurieren, wie man sie haben will, diese Maschine kopieren, in einen Blob Storage legen auf Azure und die Maschine dann weiter verändern und jederzeit wieder zurück zu einem bestimmten Stand kommen. Also jederzeit die auf einem bestimmten Stand wieder zurück resetten, wenn man das möchte. Oder für Testszenarien immer wieder genau diese leere Template nehmen, Installationen durchführen, prüfen, funktioniert meine App, funktioniert alles oder funktioniert es nicht. Maschine löschen, neu aufsetzen. Das ist ein sehr, sehr schneller, toller Testmechanismus. Und ja, falls ihr oder sie noch Fragen dazu haben, wie kommt man an eine MSDN-Lizenz oder ähnliches, falls man es nicht selber findet, gerne uns beide ansprechen, wie man dorthin kommt. Wir helfen da, das zu machen. Und ich würde sagen, ich muss jetzt los meine VM aufsetzen mit meiner Traumkonfiguration, von der ich von jedem Rechner darauf zugreifen kann.
Absolut. Guter Punkt, Traumkonfiguration. Ich habe hier einen Artikel noch auf GitHub gehostet, Develop a Dream Machine unter github.com, Daniel Meixner, Dev Dream Machine. Link wird auch noch folgen. Also wer die Schritte nochmal 1:1 nachverfolgen will, der kann sich hier einfach mal durchklicken, beziehungsweise das einfach mal durchlesen. Ist ganz einfach.
Das kann selbst ich.
Ich habe Hoffnung.
Danke. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.